Hallo, ich bin Dirk Thomsen. Ich kenne nicht alle, aber einige von Ihnen, von euch. Ich bedanke mich für die Einladung, für das Vertrauen, dass ich heute was mit euch teilen darf. Ich wohne hier in Ostfriesland seit nicht ganz 30 Jahren mit meiner Familie und bin an der Schule in Finhuden tätig und wohne in Wasingsveen mit meiner Frau und meiner Tochter. Ja, ich bin ganz gespannt, heute mit euch etwas zu teilen, weil für mich ist das auch das erste Mal und es ist doch schön, dass wir gemeinsam im Glauben unterwegs sind und ja, auch hier den Herrn erleben können. Wir sind Geschwister und ich möchte einfach etwas von dem teilen, was mir auf dem Herzen ist für heute. Und zwar beginne ich einfach mal mit einem Bewegungsmelder. Wir alle kennen wahrscheinlich, ihr wisst wahrscheinlich, was das ist, ein Bewegungsmelder. Inzwischen immer mehr verbreitet. Die Lampen gehen häufig nicht mehr an durch einen Schalter, den man betätigt, sondern indem man sich in den Infrarotbereich des Sensors begibt mit der Hand oder mit dem Körper und dann leuchtet die Lampe. Und das ist ja ganz anders, als wenn man erst den Schalter betätigt, dann kommt eine Wirkung. Nein, beim Bewegungsmelder, da muss man sich erst in Bewegung setzen, um dann eine Wirkung zu erzielen. Und das ist mal der Anfang heute, das ist ein Beispiel für den Glauben. Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, wer bei mir ist, wer sich zu mir bewegt, ein Bild für den Glauben. Es geschehen Dinge, wenn wir Gott vertrauen und wenn wir uns zu ihm hinbewegen und eine Erwartung an ihn haben. Und so eine Bewegung hat auch Gottes Volk unternommen und große Wunder erlebt. Und das möchte ich heute mal an den Anfang stellen, nämlich der Durchzug durch den Jordan aus Josua Kapitel 3. Da heißt es ab Vers 10, und Josua sagte, daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter vor euch austreiben wird. Seht, die Lade des Bundes, des Herrschers über alle Welt wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrschers über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden und wird stehen bleiben als ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um über den Jordan zu gehen und die Priester die Lade des Bundes vor dem Volk hertrugen und die, die die Lade trugen, an den Jordan kamen und die Priester, die die Lade trugen, ihre Füße vorne am Wasser eintauchten. Der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten. Da stand das Wasser, das von oben herunterkam, aufgerichtet zu einem Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite Zaretans liegt. Aber das Wasser, das zum Meer in der Niederung herunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und verlief sich. So ging das Volk hinüber Jericho gegenüber. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging im Trockenen hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Ja, was für eine Szene, was für eine Dramatik hier, als die Menschen, als das Volk Gottes nach ihrem Durchzug durch die Wüste nun kurz vor dem Ziel, vor dem verheißenen Land waren und doch noch dieser große Fluss sie davon trennte, diese Dramatik, wie kommen sie auf die andere Seite, wie besiegen sie die Völker, die das Land bewohnten auf der anderen Seite. Aber Gott hatte einen Plan. Gott hatte einen Plan, den hat er Josua gesagt, mach es so und so und so, ganz vorne an, die Lade des Herrn, die Bundeslade, mit den Priestern. Und wenn die Priester ihre Füße auf das Wasser stellen, dann soll es einen Weg durch den Jordan geben. Ja, es ist einfach toll, diese Geschichte. Ihr kennt sie bestimmt, denke ich mal. Und zuallererst ist diese Geschichte natürlich eine, die von Jesus Christus spricht. Denn der Jordan ist ja auch ein Symbol für Tod und Auferstehung Jesu. Er hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung uns einen Weg gebahnt in das verheißene Land, in die Gemeinschaft mit Gott. Und das hat er ganz alleine gemacht. Und deswegen mussten auch hier die Priester und die Bundeslade mit großem Abstand vor dem Volk vorne rangehen, weil diesen Weg ans Kreuz und diese Erlösung, die hat kein Mensch, da hat ihn kein Mensch begleitet. Das hat allein unser Hohepriester für uns vollbracht, diesen Weg geschaffen, die Himmel und Erde wieder miteinander verbindet. Preis den Herrn. Ja, aber dann ist diese Geschichte auch eine Geschichte vom Glauben. Nämlich die Priester, die auf diese Wand, auf dieses Wasser zugingen, die konnten nicht sehen, was passiert. Die hatten keine Beweise davon, dass Josuas Worte richtig sind. Sie mussten gehen und gingen auf das Problem zu und immer noch näher ran und immer noch passierte gar nichts und immer noch passierte gar nichts. Aber sie vertrauten, Gott hat gesprochen. Gott hat es gesagt. Und wenn wir das mal so in Zeitlupe anschauen, und wenn du dir vorstellst, du selber bist da mitgegangen, ja, und gehst und nichts passiert, vielleicht lange Strecken nicht und einen Meter vor dem Wasser und es ist immer noch nichts passiert, dann denkst du, bin ich bekloppt oder was mache ich hier eigentlich, ne? Aber dann kam der Moment, wo der Fuß auf das Wasser trat und Gottes Verheißung eingetroffen sind und tatsächlich das Wasser sich verlief, weil der Herr ein Naturwunder getan hat. Das Wasser sich staute weiter oben und so entstand ein Weg durch die Wüste, durch das Flussbett und sie kamen trockenen Fußes auf die andere Seite. Sie hatten sogar Zeit, noch Steine unterwegs aufzuheben. Das Wunder ist passiert. Halleluja. Gott hat zu seinem Wort gestanden und sie haben, ihr Vertrauen wurde belohnt. Aber es wurde auch geprüft. Es war eben nicht so Schalter an, das ist der Weg, da gehen wir mal eben durch. Nein, sie mussten eine Bewegung tun, sie mussten gehorchen, sie mussten sich in Bewegung setzen im Vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und dann haben sie das Wunder erlebt. So ist der Weg des Glaubens. Er vertraut auf die Worte des Herrn, ohne was zu sehen. Nicht im Schauen leben wir, sondern im Glauben. Und dann erst passieren Dinge und die übernatürlichen Dinge Gottes oder passieren Wunder in unserem Leben. Und ich möchte heute mal über drei Dinge sprechen, wofür wir den Glauben brauchen. Das ist erstmal, wir brauchen Glauben, um gerettet zu werden. Zweitens, wir brauchen Glauben, um Wunder zu wirken oder Wunder zu erleben. Und wir brauchen Glauben, um durchzuhalten. Über diese drei Dinge möchte ich einfach mal mit uns heute sprechen und einiges dazu anschauen. Ja, erstens, wir brauchen Glauben, um gerettet zu werden. Das allererste, was Gott für uns möchte, ist, dass wir ihn kennenlernen, dass wir seine Freunde werden, versöhnt sind mit ihm, Vergebung haben für unsere Sünden. Das ist das allererste und auch eben das Wichtigste. Und mag es Zufall sein oder nicht, na, ihr könnt schon denken, was ich glaube, in Gottes Plan gibt es keine Zufälle, dass nämlich in einem anderen Buch der Bibel, in Kapitel 3, Vers 16, genau das nämlich steht, was wir eben gelesen haben, hier haben wir ja auch, Vers 16 in Kapitel 3, und manche wissen bestimmt, welches Buch ich meine. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, das ist die andere Seite. Das ist die Versöhnung von Himmel und Erde, dass wir unsere Berufung finden, unsere Bestimmung, mit Gott wieder zusammenzukommen, den wir verloren haben. Aber wir wissen ja, wie sehr er uns liebt, dass er uns bei sich haben wollte. Und dafür hat er alles unternommen. Und das ist das Erste. Hast du ewiges Leben? Bist du von Neuem geboren? Hast du die andere Seite kennengelernt? Ja, da werden vielleicht manche sagen, ja, das bin ich doch schon lange Christ. Ja, genau, bist du auch, hoffentlich. Wenn nicht, dann ist heute ein toller Tag, diese Entscheidung zu treffen und Jesus anzunehmen. Denn das ist das Erste, wofür wir Glauben brauchen. Wir sollen in Verbindung mit Gott kommen. Und das Tolle ist, dass mit dieser Errettung etwas verknüpft ist, was wir vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick erkennen und finden, nämlich, dass wir Frieden mit Gott haben. Und Frieden mit Gott bedeutet nämlich, dass wir brutto geliebt sind, dass Gott uns unwahrscheinlich befreit hat von allen Schulden, Sünden, von allen Versäumnissen, ja, dass wir einfach so geliebt sind, wie wir sind. Und dass es da einen Ort gibt, wo wir jenseits aller Enttäuschungen und Erwartungen, die andere an uns haben oder die wir an uns selbst haben, und jenseits alles von allen guten oder schlechten Erfahrungen immer wissen können, er liebt mich so, wie ich bin. Bei ihm müssen wir nichts müssen, sondern dürfen wir einfach nur sein. Er liebt uns brutto, mit unseren Schwachstellen, mit unseren Sünden. Er liebt uns einfach so, wie wir sind. Das bedeutet es nämlich, gerechtfertigt zu sein durch den Glauben. Das bedeutet es, wir sind gerecht durch Glauben und nicht durch unser eigenes Leben. Und da hat der Herr uns in eine Stellung gebracht als Kinder Gottes, wo wir einfach täglich seine Gemeinschaft genießen dürfen. Wo er sagt, hey, ich freue mich, dass du da bist. Ich liebe dich. Du bist mein Kind. Wir dürfen auf seinem Schoß sitzen, in seiner Umarmung sein. Und das ist einfach ein Geschenk, das mit dieser Erlösung verbunden ist. Und für mich ist das in den letzten Jahren einfach sozusagen, hat das an Bedeutung gewonnen. Diese Erkenntnis, gerecht zu sein aus Glauben, Frieden zu haben mit Gott, das bedeutet einen wunderbaren Hochgenuss für unsere Seele. Und darauf, also das sollte sich niemand entgehen lassen. Weil das suchen wir doch eigentlich alle. Und das schenkt uns der Herr, wenn wir in Jesus sind und in Jesus bleiben. Ja, wir sind befreit von dem Zwang der Anstrengung, ihm durch gute Werke gefallen zu müssen. Das hat Jesus für uns alles gemacht. Wir sollen zwar gute Werke zeigen, wir sollen das Richtige tun, aber diese guten Werke bringen uns nicht in Verbindung mit Gott. Das ist ein Geschenk einfach so der Gnade. Und das wünsche ich jedem, das so richtig innerlich spüren zu können, auch an diesem Gottesdienst. Ja, kommen wir zum Nummer 2. Wir brauchen Glauben, um Berge zu versetzen. Das hört sich erstmal ein bisschen anspruchsvoll an. Aber wir sehen in Gottes Wort immer wieder, dass Menschen durch den Glauben an Gott Unmögliches möglich gemacht haben und Dinge erlebt haben, von denen man denkt, das geht gar nicht. Unser Text hat uns hier, oder die Geschwister von damals, die haben hier schon gleich mindestens 2 Unmöglichkeiten vor sich gehabt. Die erste Unmöglichkeit, wie kommen wir durch den Fluss mit Kind und Kegel, mit Sack und Pack? Und die zweite Unmöglichkeit, wie sollen wir denn die Menschen, die Völker auf der anderen Seite, wie sollen wir da denn zurechtkommen, diese Völker mit ihnen zu leben oder als die Feinde, die Riesen, die auf sie warteten? Ja, sie haben mindestens 2 Unmöglichkeiten gehabt. Aber Gott hat gesagt, Gott hat geredet und er hatte einen Plan und sie haben ihm vertraut. Und dann haben sie erlebt, dass sie gewinnen konnten, dass sie gesiegt haben über diese Unmöglichkeiten und sie wurden möglich. Und das finde ich faszinierend. Sie sollten eben nicht stecken bleiben in der Wüste auf halbem Wege, sondern sie sollten wohnen in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Das hat der Herr ihnen verheißen. Nun, wir haben keine Flüsse vor uns, die wir überqueren müssen. Aber wir haben andere Herausforderungen. Wir haben andere Kämpfe und andere Aufgaben zu bewältigen. Und für diese Aufgaben gibt es Hilfe und Sieg durch den Glauben. Jesus hat gesagt, oder im ersten Johannesbrief heißt es, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, und diese Kämpfe, die wir zu bestehen haben oder die auf dich warten, mit denen du konfrontiert bist, dazu hat der Herr auch seine Verheißung gegeben. Und das sind vielleicht, für den einen sind es mehr innere Kämpfe, ja, wie Ängste zum Beispiel oder wie Minderwertigkeitsgefühle oder Süchte. Für den anderen sind es Krankheiten oder schlechte Gewohnheiten oder Arbeitslosigkeit oder Aufgaben, die uns überfordern. Ich weiß nicht, was deine Herausforderungen sind, aber der Herr weiß es. Und für diese Herausforderung hat er Verheißung gegeben, dass du gewinnen kannst. Unser Herr tut Wunder. Unmögliches macht er möglich. Wir sollen das erwarten von ihm. Ich denke da zum Beispiel an Eric Liddell. Er war ein Läufer, ein Christ und ein Athlet, ein schottischer Läufer, der auch bei den Olympischen Spielen in 1924 in Paris mitwirkte. Und der hat mehrfach erlebt, dass er Rennen gewinnen konnte, wo es eigentlich unmöglich war, wo er einmal gestürzt war und seine Konkurrenten schon weit voraus war. Und er eigentlich dachte, das Rennen abgepfiffen, aber es ging weiter. Und wo er sich noch entschieden hat, dann mach ich weiter, weil er einfach mit Gott rechnete. Er wusste, Gott hat mich schnell gemacht. Und das war ein Talent, was er ihm gegeben hatte. Und er hat darauf vertraut, dass sein Gott Wunder tut. Und dann hat er die anderen doch noch überholt. Oder auch in diesem Pariser Rennen, wo er sagt, ich laufe sonntags keine Rennen, ich bin Christ und das ist mir heilig. Dann konnte er aber ein anderes Rennen laufen, nämlich das 400-Meter-Rennen, für das er fast gar nicht trainiert hatte. Und Gott ließ es sich nicht nehmen, dieses Vertrauen zu belohnen. Dann hat er doch glatt dieses 400-Meter-Rennen gewonnen, wurde Olympiasieger fast ohne Training auf dieser Strecke. Also Gott hat ihn einfach belohnt. Er hat Unmögliches möglich gemacht. Er hat Gott vertraut. Aber ich denke da zum Beispiel auch an den Fall der Mauer. Ich denke daran, dass die innerdeutsche Grenze sich aufgelöst hat oder gefallen ist. Viele Menschen haben dafür gebetet. Die Montagsdemonstration in den Kirchen, ist das nicht wunderbar? Ich habe das nie für möglich gehalten. Ich habe das immer für eine feste Instanz gehalten und auch nie kein Interesse gehabt oder so. Aber es ist passiert. Halleluja, Gott tut Wunder und macht Unmögliches möglich. Ich denke an meinen Bruder Klaus, der fast 20 Jahre in einer Sekte war, der sein bürgerliches Leben aufgegeben hat, seine Sicherheiten und der in Abhängigkeit von dem Guru gewesen ist und auf der ganzen Welt aktiv und unterwegs war für seinen Glauben. Und wo ich auch gedacht habe, ja, wie soll das, wie kommt überhaupt sich ändern? Aber es kam der Tag, wo Gott ihn verändert hat. Ich weiß, da könnte man ein Buch drüber schreiben, wie das passiert ist. Es ist so spannend. Aber es kam der Tag, wo er wirklich Jesus erlebt hat und wo er sich ihm gezeigt hat und wo er ihn mit ihm gesprochen hat. Und ja, er hat sich bekehrt, er hat sich taufen lassen, er dient Gott in der Gemeinde, er bekennt Jesus. Er ist richtig anders geworden und hat eine Begegnung mit Jesus gehabt, dass er heute Christ ist. Ja, es ist wunderbar. Nach 20 Jahren, also es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Und ich denke mal, ihr habt bestimmt Erlebnisse, Erfahrungen, ob ihr gesund geworden seid oder andere Gebetserhörungen erlebt habt. Gott tut Wunder. Auch wenn man zugeben muss, dass nicht alle gesund werden. Dass auch Christen Unglücke erleben und ihnen Schlimmes widerfährt, das ist ja auch so. Aber wir wissen aus Erfahrung in der Kirchengeschichte, dass immer wieder wunderbare Dinge geschehen, wo man sagt, das geht gar nicht. Da ist zum Beispiel auch dieser Mann aus Kapernaum in Matthäus 8, ja, der zu Jesus kommt mit der Not, mit dem Kummer, dass sein Knecht krank ist, zu Hause gelähmt und große Qualen leidet. Und wie er sich dann zu ihm bewegt und Jesus das sagt, ja, er begibt sich in Bewegung, eine Bewegung des Vertrauens zu Jesus. Und Jesus sagt ihm, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Preis den Herrn. Ja, eine Bewegung des Glaubens wurde belohnt. Und so heißt es ja auch, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wir dürfen also erwarten und sollen es immer wieder. Trotz mancher Enttäuschung, Herr, du kannst es. So ist ja auch am Ende vom Epheserbrief der Gruß da. Dem aber, der über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir erdenken oder bitten, dem sei Ehre in der Gemeinde. Über die Maßen mehr, als wir denken. Und natürlich machen unsere Erfahrungen uns klein. Sagen, du, ich hab sowas noch nie erlebt. Oder ich habe das kaum erlebt. Oder noch nicht erlebt. Ja, das kann ja sein. Aber Gott sagt dir, bei mir ist kein Ding unmöglich. Ja, das Dritte, wofür wir Glauben brauchen, das ist zum Durchhalten. Ich lese uns aus Jesaja 43. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Ich lese nochmal vorher, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Ja, da muss man noch denken, ey, ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe? Habe ich nicht eben gesagt, der Herr tut Wunder und macht Unmögliches möglich? Hat nicht das Volk Gottes erlebt? Oh, ey, ein trockener Weg durch den Fluss, wunderbar. Und hier steht jetzt, hey, du musst ins Wasser, wenn du im Wasser gehst. Das will doch irgendwie, passt das doch nicht ganz zusammen. Ja, was denn nun? ist das nicht ein Widerspruch? Es ist eigentlich nur dann ein Widerspruch, wenn wir eine falsche Vorstellung vom Leben haben. Wenn wir meinen, der Sinn des Lebens bestünde darin, immer nur auf der Erfolgsspur zu sein. Der Sinn des Lebens besteht darin, dass alles immer glatt läuft, dass wir immer alles schaffen und alles hinkriegen und alles sozusagen wunderbar läuft. Das angenehme Leben. Aber das ist gar nicht Gottes Ziel mit uns. Gottes Ziel mit dir und mir ist es, dass wir durch dick und dünn miteinander verbunden bleiben. Dass wir zeitlich und ewig seine Kinder sind und bleiben und eben auch dann bei ihm bleiben, wenn es schwer wird. Sein Ziel ist, dass wir in das Ebenbild Jesu verwandelt werden und dass wir passend gemacht werden für den Himmel. Und wenn wir dieses als Ziel haben, dann kann es mal so sein und mal so für Gottes Kinder. Und dann gibt es eben nicht eine Lehre oder ein Programm, nur so, nur das ist wahres Christsein, das ist kein wahres Christsein und da der glaubt richtig und der glaubt falsch, sondern ja, dann ist das Entscheidende die Liebe. Gott liebt uns und er sagt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ja, und das griechische Wort für Glauben hat nämlich mehrere Bedeutungen. Es heißt, er kann auch übersetzt werden mit Treue. Der Gerechte wird durch seine Treue leben, könnte man auch übersetzen. Oder von Glauben, von Geloben. Ich gelobe, eine Verbindung zu halten, wie bei einer Ehe. Oder wie bei einer Ehe, wo man sich auch verspricht, einander die Treue verspricht. Ein Mensch, der glaubt, der hält fest an seiner Zugehörigkeit zu Gott. Auch dann, wenn es schwer wird. Bist du dem Herrn treu? Das kann man sich also auch fragen. Lebst du im Glauben, dann kann man sich auch fragen, bleibst du dem Herrn auch treu, wenn du leiden musst? Wenn deine Gebete scheinbar nicht erhört werden? Oder wenn es Jahre und Jahre dauert und noch nicht ist das eingetreten, was du erhofft hast, bist du Gott immer noch treu? Also das ist, was er erreichen möchte bei uns. Und ja, also das ist zwar nicht so angenehm, aber es ist einfach so. Es ist die Nachfolge Jesu, in der auch Petrus gestanden hat. Und Petrus, dem sagt Jesus einmal, ja, damals, als du jung warst, da hast du dich umgürtet und hast dein eigenes Ding gemacht. Aber jetzt, wo du alt geworden bist, da gürtet dich ein anderer und führt dich, wo du nicht hin willst. Und das deutete Und das sagt er, um anzudeuten, was für eine Art von Tod er sterben sollte. Er ist ja dann auch den Märtyrertod gestorben. Und dann im Anschluss sagte Jesus, folge mir nach. Also da sagt Jesus es ganz klar zu Petrus in Verbindung mit der Nachfolge, dass da für ihn auch Leiden dazugehören. Ja, und deshalb heißt es ja auch, sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wenn das nämlich anders wäre und wenn das Ziel darin bestünde, ein möglichst angenehmes Leben zu haben und die wahren Christen das auch immer erleben, dann was sollen dann unsere verfolgten Geschwister dann überhaupt denken davon, wenn sie in die Gefängnisse kommen, wenn sie getötet werden und so? Nein, es ist nicht in Gottes Wort. Es ist eine falsche Vorstellung. In Gottes Wort ist drin, dass wir auch durch solche Zeiten durch müssen. Aber vielleicht nicht unbedingt jeder, aber jedenfalls wissen wir es von Paulus und von Petrus und von Jesus, wir haben das alle erlebt. Und deswegen sollten wir uns von der Schrift her zeigen lassen, was das Leben ist und nicht unsere eigenen falschen Vorstellungen haben, sondern sie korrigieren lassen durch Gottes Wort. Und Paulus, er sagt zum Beispiel, ich bin alles eingeweiht gewesen. Ich kenne das und ich kenne das. Ich kenne dies und ich kenne jenes. Ja, er kannte arm sein und Überfluss haben. Er wusste also Mangel und Überfluss und viel haben, wenig haben. Und er sagt, ich konnte das alles, weil Christus mich stark gemacht hat. Also auch an ihm können wir sehen, dass wir manchmal vielleicht eine falsche Vorstellung vom Leben haben. Ja, und interessanterweise finden wir im Philipperbrief einen Vers, der genau diese drei Bedeutungen des Glaubens, die ich heute mit euch geteilt habe, in einem Vers zusammenfasst. Im Epheser Brief, da heißt es, Epheser 3, Vers 20. Oh, jetzt bin ich hier auf der falschen Seite. Im Philipperbrief 3, Vers 10. Ich möchte doch ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden kennen. Indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, wann ich nur irgendwie zur Auferstehung aus den Toten gelange. Also das erstmal, ich möchte ihn kennenlernen. Das war das Erste. Wir brauchen Glauben, um gerettet zu werden. Halleluja, ihn kennen ist das Beste. Paulus sagt, ich möchte aber auch die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen. Die Zeichen und Wunder hatte, die er bewirkt und erlebt hat. Er hat Erweckung erlebt. Er hat so viele Gemeinden gegründet. Menschen sind zum Glauben gekommen. Sogar von den Toten ist einer auferstanden. Boah, ey, was für eine Power hat er von Gott erwartet und auch erlebt. Die Kraft der Auferstehung, die auch in deinem Leben wirkt. Aber dann kommt da noch ein Vers hinterher und die Gemeinschaft seiner Leiden kennen. Naja, wer will das schon? Aber hier steht es zusammen in einem Vers, damit er irgendwie zur Auferstehung aus den Toten gelangt. Das war sein großes Ziel. Da wollte er hin. Halleluja. Und das hat er auch erreicht. Und ich denke, das ist, was Gott uns auch sagen möchte heute. Bleib am Ball. Bleib am Ball. Schau auf das Ziel. Und Paulus hat auch am Ende seines Lebens nicht seine großen Erfolge da sozusagen dann kundgetan, sondern er hat gesagt, ich habe es geschafft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Und Glauben festgehalten. Ha, fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Ist das nicht toll? Er hat gesagt, ich habe den Glauben festgehalten. Da hat er auch nicht sozusagen seine ganzen Erfolge aufgelistet und so, oh, ich war ein toller Apostel und so. Nee, er hat gesagt, ich habe den Glauben festgehalten. Sogar er musste festhalten. Du. Müssen wir auch festhalten. Festhalten muss man nämlich dann, wenn an einem gewackelt wird und gerüttelt wird und wenn eben die Anfechtungen da sind, dass wir sagen, die Flinte schmeißen wir mal weg. Nein, nicht wegschmeißen, bei ihm bleiben, auch wenn du Dinge nicht verstehst. Und das ist das Ziel, dass wir in Liebe mit Jesus verbunden bleiben. Durch dick und dünn, wie eine Ehe, wie eine tolle Freundschaft. Und dazu möchte uns Gott auch heute ermutigen. When the saints go marching in, oh Lord, let me be in that number, when the saints go marching in. Das hat Paulus ja auch gesagt, ich möchte dabei sein, wenn der große, herrliche Tag kommt und der Herr wiederkommt und uns zu sich holt. Da möchte ich auch dabei sein. Und dazu müssen wir immer an seiner Seite bleiben. Ja, ich möchte einfach mal zusammenfassen. Gott schenkt Glauben, der durch das ganze Leben trägt. Erstens, wir brauchen Glauben, um gerettet zu werden. Bist du schon gerettet und kennst du den Genuss, geliebt zu sein, ohne Bedingungen? Wenn nicht, dann nimm Jesus an. Er wartet auf dich. Zweitens, wir brauchen Glauben, um Unmögliches möglich zu machen. Lass uns erwarten, dass Gott Wunder tut, dass für ihn kein Ding unmöglich ist. Und wenn da Dinge sind, die du allein nicht hinkriegst, dann lass für dich beten. Such Gemeinschaft, dass wir das zusammentragen. Wir sind nicht dazu da, auf der Welt Einzelgänger zu sein, sondern miteinander Dinge vor Gott zu bringen und ja, ihn zu bestürmen, dass Dinge sich ändern. Aber drittens, wir brauchen auch Glauben, um geduldig zu sein und Dinge zu ertragen und dabei an Jesus festzuhalten. Dazu möge Gott uns trösten, stärken, dass wir in diesen Zeiten auch bei ihm bleiben. Ja, und wenn wir dann zum Schluss sagen, ich habe aber diesen Glauben nicht, dann dürfen wir auch zu ihm kommen und sagen, so ist das, Herr. Herr, bitte erbarme dich und schenk mir diesen Glauben, dass wir sagen können, wie die Jahreslosung auch, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, so möge Gott uns segnen, dass wir uns heute wieder neu stärken lassen, ihm weiter auf dem Weg nachzufolgen. Amen.